Lebensveränderungen und Lebenskrisen sind kein Scheitern, sondern ein Weg zu innerer und persönlicher Reifung.
Zeit zum Reden. Der Podcast von Woman Balance. Ich bin Christine Pelzer-Scheroger, Chefredakteurin und Ihre Gastgeberin. Hier geht's um ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Neu dazu, persönliche Einblicke, Tipps und Impulse. Los geht's. Jetzt gibt's gleich den ersten Tipp und weitere Folgen dann im Laufe des Gesprächs.
Was mich gerade bewegt.
Stecke ich gerade in einer Krise? Lebensveränderungen, Verluste oder traumatische Erfahrungen? Krisen können ganz unterschiedliche Auslöser haben. Sie sind jedoch klar von psychiatrischen Krisen zu unterscheiden, bei denen umgehend medizinische Unterstützung notwendig ist. Wir sprechen heute darüber, woran wir persönliche Krisen erkennen und wie es uns gelingen kann, an ihnen zu wachsen und vielleicht sogar neue Wege einzuschlagen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und liebe Seherinnen und Seher. Diese Episode gibt's nämlich auch auf YouTube. Ich habe in den vergangenen Monaten viele Gespräche geführt mit Ärztinnen, Autorinnen, Philosophinnen. Und dabei bin ich immer wieder auf dieselbe Frage gestoßen. Eine Frage, die erstaunlich einfach klingt, aber nicht leicht zu beantworten ist. Nämlich, was will ich wirklich? Und damit meine ich jetzt nicht das, was andere von uns erwarten oder nicht das, was vernünftig ist, sondern das, was sich für uns stimmig anfühlt. Und oft stellen wir uns diese Frage erst, wenn im Außen etwas ins Wanken gerät. Wenn eine Beziehung endet, wenn die Kinder ausziehen, wenn uns der Beruf nicht mehr erfüllt oder wenn wir spüren, dass wir zwar funktionieren, uns aber ein Stück weit verloren haben. Sind Krisen jetzt etwas, das wir möglichst schnell hinter uns bringen sollen? Oder können sie vielleicht auch der Anfang einer Entwicklung sein? Darüber spreche ich heute mit Psychotherapeutin und Traumatherapeutin Ann-Claire Kowald. In ihrem neuen Buch Abenteuer Innenwelt, ich zeig's kurz in die Kamera, erschienen bei Krämeyer und Scheriau, beschreibt sie Veränderung als einen Weg, ja, um dem eigenen inneren Kompass näher zu kommen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Ganz herzlich willkommen, Ann-Claire.
Vielen Dank für die Einladung.
Ann-Claire, geht's dir gut? Auf einer Skala von 1 bis 10, das frage ich anfangs immer, wie sehr bist du gerade jetzt in deiner Balance?
Ich bin in meiner Balance so ungefähr bei einer 7. Und zwar, weil ich in den letzten Wochen ein bisschen mehr gearbeitet habe, als mir lieb gewesen wäre. Aber sonst, genau, es geht eigentlich ganz gut.
In einer Zeit, wo man eigentlich Urlaub machen sollte,
ja, genau,
oder? Jetzt sagen wir oft so leicht hin, oh Gott, da kriege ich ja die Krise. Also das hört man sehr oft. Und du beschreibst aber in deinem Buch, dass jede Entwicklung mit einer Krise beginnt. Jetzt möchte ich mal von dir gleich zu Beginn wissen, was verstehst du unter einer Krise?
Unter einer Krise verstehe ich den Verlust eines seelischen Gleichgewichts. Also wenn wir Ereignisse erleben, Situationen oder Herausforderungen konfrontiert sind, mit denen wir uns schwer tun, sie zu bewältigen. Also die uns einfach aus dem Gleichgewicht bringen und oft betreffen sie ja einen wichtigen Lebensbereich, also unsere Gesundheit, unsere Familie, enge Beziehungen oder die Arbeit. Und so kleine Wellen, mit denen kommen wir meistens ganz gut klar. Aber wenn die Welle zu groß wird, dann trifft es uns oft auch in unserer Identität und kann uns durchaus überfordern. Mhm. Und wenn wir eben dann nicht mehr so die Coping-Strategien haben, um damit umzugehen, dann spreche ich von einer Krise.
Das heißt, da klopft was an, was nicht mehr stimmt und wir spüren das seelisch oder auch körperlich. Wie zeigt sich so eine Krise? Wie merke ich, ui, ich glaube, jetzt bin ich in einer Krise?
Es gibt ja unterschiedliche Arten von Krisen. Ich beschreibe ja in dem Buch einerseits Lebenskrisen. Damit meine ich eher so Schicksalsschläge, also sowas wie eine plötzliche Erkrankung, der Verlust eines geliebten Menschen oder eine Kündigung, mit der man nicht gerechnet hat. Also wirklich so Einflüsse von außen. Mhm. Und mit Lebensveränderungen, die uns auch in eine Krise bringen können, beschreibe ich sozusagen große neue Wege, die wir einschlagen, die wir ja meistens freiwillig wählen, aber die uns dann doch mit mehr Herausforderungen konfrontieren, als wir gerechnet haben.
Aber diese zweite ist noch schwerer spürbar oder fassbar, oder? Weil da passiert offensichtlich nichts im Außen. Aber ich merke selber, woran merke ich es? Habe ich weniger Lebensfreude?
Ja, zum Beispiel. Also das ist, wie du sagst, das ist oft eine Phase, die wirklich ganz lange dauern kann. Also Monate, manchmal auch Jahre, wo man immer mehr spürt, das Leben, in dem ich jetzt gerade lebe, das ist nicht mehr stimmig, das wird mir zu eng. Ich kann mich nicht sozusagen entfalten oder ich schaffe das alles nicht mehr. Also gerade bei Beziehungen beschreiben das ja oft Menschen, dass sie Jahre zuvor versuchen, besser zu kommunizieren oder vielleicht in Paartherapie gehen oder eben das eine oder andere versuchen, um wieder besser sozusagen miteinander in Verbindung zu sein. Und wenn man dann eines Tages merkt, okay, all das, was wir versucht haben, das bringt jetzt nicht so das Ergebnis, was wir uns wünschen, dann merkt man irgendwann, mit dem kann ich eigentlich nicht mehr leben.
Da muss sich was ändern.
Da muss sich was ändern.
Sind Krisen also insofern notwendig, damit wir uns weiterentwickeln?
Das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall entwickeln wir uns weiter, wenn wir durch Krisen gehen. Ich finde, es gibt ja auch so diese selbstgewählten Lebensveränderungen. Also so dieses, wenn wir uns auf die Reise machen, weil wir zum Beispiel eine Anstellung kündigen und uns selbstständig machen möchten. Das ist ja auch eine große Lebensveränderung, die per se ja zuerst keine Krise ist, aber die uns ja mit neuen Situationen und auch die Identität verändert sich ja dann, einfach mit Dingen konfrontieren, mit denen wir vorher vielleicht nicht gerechnet haben und es dann zu einer inneren Entwicklung schon auch kommt.
Also aber wo ist da die Krise? Wenn ich jetzt einfach beschließe, ich mache mich selbstständig, das klingt ja zunächst positiv.
Ja.
Und da gehe ich ja den Schritt schon von selbst. Das heißt, ich leite ja von selbst die Veränderung ein. Mhm. Und du meinst, das geht aber immer trotzdem mit einer Krise einher?
Also bei vielen Menschen tauchen dann zum Beispiel Ängste auf.
Aber kommen die nicht schon vor dem Schritt?
Ja, die kommen oft auch schon vor dem Schritt. Ja, also ich finde, sie kommen davor und danach auch nochmal. Also diese Ängste zum Beispiel, schaffe ich das und kriege ich dann Kunden oder Klienten oder wie ist das?
Das finde ich extrem spannend, dass du das so differenzierst, weil mir ist es klar im Vorhinein, wenn ich mir das überlege, da würde ich diese Angst auch spüren. Mhm. Und man denkt ja dann immer, wenn man dann den Schritt gegangen ist, dann ist es gut. Mhm. Aber dass dann eigentlich einen diese Ängste vielleicht nochmal einholen, das habe ich natürlich insofern auch nicht am Radar, weil ich jetzt so einen Schritt auch noch nicht gegangen bin. Ja?
Ja.
Ich kann mir das im Vorfeld sehr gut überlegen. Ja. Vielleicht auch bei Beziehungen. Ja? Okay, was passiert wirklich, wenn ich mich jetzt trenne? Mhm. Soll ich das? Und wie du sagst, das kann über Jahre gehen. Mhm. Und man meint aber immer, wenn man den Schritt dann tut, dann ist es gut. Aber das ist nicht immer so.
Das ist meistens nicht, weil wir ja dann erst in diese Situationen kommen, wo wir erleben, der Weg ist doch nicht so ganz, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Also wenn wir jetzt ein Beziehungsende hernehmen, geht es ja vielleicht erst einmal darum, die eine Beziehung zu verarbeiten, sich davon wirklich zu lösen und dann zu schauen, okay, wo und wie kann ich jemanden Neuen kennenlernen. Und dann ist ja oft dieses jemanden kennenlernen nicht gar nicht so einfach. Dann hat man vielleicht 1-2 Dates, die laufen nicht so gut. Und dann kommt man vielleicht schon ins Zweifeln und denkt sich, okay, offensichtlich ist es jetzt doch nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das kann auch zum Beispiel vorkommen, wenn man sich selbstständig macht, dass es dann doch schwieriger ist oder dass eben dann nochmal so ein paar Steine im Weg sind, mit denen man gar nicht so gerechnet hat und die dann entweder Ängste auslösen oder nochmal Zweifel.
Aber hat man da im Vorfeld vielleicht zu wenig darüber nachgedacht oder zu wenig, ob das dann stimmig war für mich? Hätte ich eine Chance, diese Krise danach zu vermeiden?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, das ist ja so ein bisschen unser Wunsch, Situationen möglichst zu kontrollieren und vorherzusehen und möglichst Überraschungen eigentlich zu vermeiden. Ja. Und meine Erfahrung ist, dass das kommen muss und dass dann aber eben Menschen immer wieder glauben, okay, vielleicht war das doch die falsche Entscheidung. Vielleicht hätte ich jetzt doch in der alten Beziehung bleiben sollen, weil die hat mir Sicherheit gegeben.
Oder im alten Job.
Oder im alten Job und so weiter. Und eben, das ist sozusagen ein wichtiger Aspekt auch in meinem Buch, dass ich Menschen aufzeigen möchte, dass das kein Grund ist, wieder zurückzugehen, sondern dass es eigentlich ganz normal ist, dass eben nach dieser Entscheidung noch einmal so ein Schwall an Ängsten, an Zweifeln, an Verunsicherungen kommt.
Ist das dann auch der Punkt, wo dich die Klienten und Klientinnen aufsuchen, meistens? Oder passiert das schon vorher?
Häufig kommen sie eigentlich vorher. Also häufig kommen sie so in der Phase, wo die Symptomatik sehr stark wird. Also wo der Leidensdruck entweder unter dieser zu engen Situation, wo sie spüren, das tut mir überhaupt nicht mehr gut und ich muss was verändern, aber ich weiß nicht wie. Oder manchmal ist es ja wirklich schon eine Symptomatik, es sind Ängste, es ist eine Depression, es ist vielleicht eine Art oder ein Anfang eines Burnouts oder psychosomatische Beschwerden. Also die meisten kommen da. Und da ist die große Entscheidung eigentlich noch nicht getroffen.
Mhm. Aber du hilfst ihnen, die Entscheidung zu treffen?
Wir schauen uns an, was es schwer macht, die Entscheidung zu treffen. Also
rätst du dann eher, die Situation zu verlassen, den Job zu kündigen, die Beziehung aufzugeben?
Also in der Psychotherapie ist ja ganz wichtig, keine Tipps oder keine Ratschläge zu geben. Das heißt, das, was ich mache, ist, dass ich wie das Feld öffne und mit den Menschen versuche herauszuarbeiten, was hält mich zurück, was sind eigentlich die Ängste, was sind vielleicht Überzeugungen oder Glaubenssätze, die mich klein halten. Und dann kann man schauen, okay, wie kann ich das loslassen, wie kann ich das verändern? Und dann macht ja der Mensch selber die Schritte.
Und wie ist das aus deiner Erfahrung? Lösen sich die meisten dann aus der belastenden Situation, aus dem Job, aus der Beziehung oder bleiben die meisten, weil es kann ja auch sein, dass sich das trotzdem zum Guten ändert, auch wenn ich bleibe, oder?
Ja, ja. Also auch das ist ganz unterschiedlich, weil manche Menschen, die brauchen vielleicht Jahre, bevor sie so diese große Entscheidung treffen. Ich habe oft den Eindruck, die haben einfach eine große Leidensfähigkeit, ja, also die halten viel aus und manche treffen einfach viel schneller Entscheidungen. Das ist ja auch ein bisschen so Typsache. Und das, was wichtig ist, ist, finde ich, immer zu schauen, wie kann ich so in der aktuellen Situation, wie sie ist, wie kann ich die möglichst so gestalten, dass es mir gut geht damit. Und erst dann, wenn man quasi alles ausgeschöpft hat und das Gefühl hat, okay, ich habe alles getan, die Situation tut mir immer noch nicht gut oder ist schädlich für mich, dann spüren ja die Menschen oft, dass sie auch bereit sind, den Schritt zu tun.
Worum es vor allem in deinem Buch geht, ist, dass du sagst, bei Krisen gibt es ein bestimmtes Muster, dass man durchläuft. Also du beschreibst, glaube ich, 8 Phasen einer Krise. Du nennst das auch sehr positiv die Heldinnenreise. Mhm. Ja. Warum brauchen wir überhaupt eine Landkarte für Krisen- und Veränderungsprozesse? Wie kann uns das helfen?
Das ist eine total gute Frage, weil ich Also weil es mir wichtig ist, dass dieses Modell nicht als ein Modell verstanden wird, dass man sich so überstülpt und das Gefühl hat, ich muss jetzt durch all diese Phasen durchgehen und die sind so alle nacheinander zu bewältigen, um sozusagen diese Krise gut hinter mich zu bringen. Ich habe den Mythos der Heldinnenreise entdeckt. Und als ich gelesen habe, sozusagen diese einzelnen Phasen der Heldin, die aufbricht ins Abenteuer und dann Schwellen überschreiten muss, Begleiterinnen hat, Superkräfte findet, aber dann irgendwann auch so durch das tiefe Tal gehen muss und dort auch den Schatz findet, habe ich die Parallelen entdeckt zwischen vielen Prozessen in der psychotherapeutischen Praxis, weil ich das Gefühl hatte, Menschen eben, die so in einer großen Lebensveränderung sind oder in einer Lebenskrise, die durchlaufen auch diese Phasen. Und plötzlich hat sich das so irgendwie verbunden und ich finde ja archetypische Geschichten total spannend, weil das sind ja so ganz alte Muster, die ja auch irgendwo in uns sind. Und warum brauchen wir sozusagen so einen Reisebegleiter durch Krisen, ist ja, weil das, was Krisen mit uns machen, ist, sie destabilisieren uns. Also es destabilisiert sich im Außen was, im Innen. Und das ist einfach ein ganz hilfreicher Wirkfaktor in Krisen, dass wir wieder Stabilisierung und Orientierung finden. Genau, und das ist sozusagen die Mission des Buches.
Was ich erlebt habe: Events und Begegnungen.
Wir haben Urlaub im Süden Siziliens gemacht und unser Quartier lag ganz entlegen, hoch oben auf einem Hügel. Wunderbares Essen, Infinity Pool mit Meerblick, alles bestens. Es waren vor allem aber unsere Gastgeber, Lorenzo und Francesca, die den Aufenthalt zu etwas Besonderem gemacht haben. Wir führten lange Gespräche, bekamen Einblicke in andere Lebensentwürfe und erlebten echten Austausch. Deshalb bin ich aus dieser Woche nicht nur erholt, sondern tatsächlich bereichert nach Hause gekommen. Genau, man kann diese 8 Stufen, durch die so eine Krise führt, sehr gut eben im Buch nachlesen. Ich möchte aber trotzdem, dass du uns vielleicht diese einzelnen Schritte, kannst du uns die ganz kurz erklären, damit wir eine Vorstellung bekommen, wie so eine Krise abläuft. Ja? Mhm. Und was mich halt dabei auch so fasziniert, oder du hast das selbst gesagt, das können 3 Monate sein, aber auch 10 Jahre. Und trotzdem geht das Modell für jeden Fall, also für jeden Zeitraum, oder ist das nicht so?
Also ich würde mal sagen, dass es für die meisten Krisen sozusagen zutrifft. Ich beschreibe vielleicht einmal kurz die Phasen, genau. Und dann kann jeder
sagen. Sag uns mal die einzelnen Schritte, genau. Dann können wir auch schauen, wo wir gerade stehen, ne?
Wo man sich wiederfindet. Die erste Phase ist so die gewohnte Welt, wo man langsam spürt, ich bin zwar so im Gewohnten und es passt eigentlich alles noch, aber irgendwo spürt man, dass man aus dem herauswächst, dass sich etwas verändern muss. Zweite Phase ist so den Ruf zu hören. Das kann entweder ein äußerer Ruf sein, eben ein Ereignis im Außen, aber auch so, dass der innere Ruf immer stärker wird, dass man spürt, ich muss hier weg oder es zieht mich etwas sehr stark an. Also das wird sozusagen immer deutlicher. Dann in der dritten Phase, das ist so die Weigerung. Also ich sage oft, das ist wie so ein Angelhaken, der uns dann wieder so zurückhält. Da tauchen dann die Ängste auf, so Vernunftsargumente. Man denkt sich, na, bleibe ich doch lieber im Gewohnten, weil das eben ist sicher und da weiß ich, was mich erwartet. Vierte Phase ist so das Finden der Reisebegleiterinnen. Also eine Krise können wir nicht alleine bewältigen. Es ist ganz wichtig, uns Unterstützung zu holen, eben in Form von Menschen, Büchern, Wissen, aber auch die eigenen Kraftquellen dort anzudocken. Die fünfte Phase ist die Schwelle. Also das ist so der Point of No Return, da wo die große Entscheidung getroffen wird. Eben, das kann eine Kündigung sein, eine Trennung, man kauft sich ein Ticket für eine Weltreise, was auch immer, man heiratet. Also das können sozusagen ganz unterschiedliche Großentscheidungen sein, die schon auch lebensverändernd sind. Und dann in der sechsten Phase, das ist so das Tal der Tränen, da wird man nochmal so konfrontiert mit eben auftauchenden Ängsten. Also ich sage immer, da kommen nochmal so die Kernthemen hoch. Verlustängste, Existenzängste, Ängste, nicht gut genug zu sein und so weiter. Also sozusagen all unsere Angstthemen. Und dann in der Phase 7 finden wir wieder den Zugang zu unserem Selbst. Also da kommt dann auch die Frage, so was will ich? Also so was will ich und was will ich? Ja, also sozusagen erst was, dann was will ich? Und das soll uns näher wieder zu unseren Träumen, zu unseren Sehnsüchten, zu dem führen, was wir einfach wirklich, wirklich wollen. Und die 8. Phase ist dann so die Phase, wo wir mit all den Erfahrungen aus dieser ganzen Reise dann wieder in unser Leben quasi zurückkehren und schauen, wie kann ich so das, was ich jetzt erfahren und verändert habe, integrieren.
Was mir jetzt auffällt, ist, dass, ich glaube, es ist die Phase 7, die vorletzte, dieses Was will ich wirklich, was ja auch das Thema dieser Episode ist, dass das eigentlich relativ spät kommt. Ich müsste mir das doch schon vorher überlegen, oder? Würde das dann nicht helfen?
Ja, also es tauchte, finde ich, gerade in der Phase 2 schon auf, wenn man so diesen Ruf hört. Also wenn man spürt, es zieht mich wohin, es tauchen einfach Lebensträume zum Beispiel auf oder so Bedürfnisse oder Wünsche, die immer schon da waren. Also das ist schon ein bisschen so dieses was will ich? Aber in diesen ersten Phasen habe ich oft den Eindruck, da sind die Ängste noch so stark, dass wir wie eher noch dazu tendieren, zu überlegen, was sollte ich wollen oder was gehört sich, was passt gut so gesellschaftlich, was passt auch für die anderen, ne? Mhm. Weil ja viele Ängste auch sich auf das beziehen, was dann andere über uns denken, wenn wir eben diese Entscheidung treffen. Und ich habe oft den Eindruck, dass eben erst, wenn man durch diese Ängste durch ist, kann man sich so diese Frage noch einmal anders stellen. Aber ja, sie taucht schon vorher auf.
Finde ich spannend, weil also ich wüsste jetzt nicht, erstens einmal weiß ich nicht, ob ich in einer wirklichen Krise bin, aber ich bin ja doch eine Frau in, sag ich mal, zumindest der Lebensmitte, ja. Meine Tochter zieht gerade aus. Im Job ist es so, dass ich schon manchmal zweifle, ob das das Richtige ist oder ob es das jetzt schon war. Mhm. Beziehung ist eigentlich gut, aber da kämpft man auch so ein bisschen vielleicht mit Freiräumen. Mhm. Und ich habe im Vorjahr innerhalb eines Jahres beide Eltern verloren. Mhm. Also ich würde schon sagen, das ist ein äußerer Faktor, der stark was macht und der dieses Gefühl, was das jetzt verstärkt.
Ja.
Trotzdem würde ich mir jetzt schwer tun, wo ich jetzt genau stehe. Also gefühlsmäßig hätte ich gesagt, so irgendwo vielleicht zwischen 3 und 4. Wie würde das bei dir klingen? Mhm. Ja? Und ich frage mich aber schon, was ich eigentlich will. Also ich würde diesen Schritt 7, nur kriege ich keine Antwort drauf. Weil, ich weiß nicht, ob du das bei deinen Klientinnen auch erlebst, die du begleitest, das ist oft sehr unterschiedlich. Also, um jetzt beim Job zu bleiben, ich denke mir manchmal, ja, wäre schon cool, irgendwo in London, keine Ahnung, einen Roman zu schreiben. Also, so. Und dann denke ich mir, eigentlich das, was ich mache, das ist super, das wollte ich immer und da fühle ich mich aufgehoben.
Das sind ganz wichtige Fragen und das ist oft eben gar nicht so schwer, also leicht zu beantworten. Also es ist eher schwer zu beantworten, weil, wie du sagst, also da würde ich gerne eine Metapher bringen und zwar die Metapher eines Baumes. Wenn wir einen Baum in so einen Raum pflanzen, dann wird es dem irgendwann zu eng. Dann wird der beginnen müssen, seine Äste zu verbiegen, sich anzupassen. Also weil das ist nicht seine natürliche Umgebung, in der er sich entfalten kann, wie er sozusagen seinem Naturell entsprechend möchte. Und ich habe den Eindruck, oft ist es genau das, was wir spüren. So auch gerade mit dieser Frage, war es das schon? Passt jetzt dieser Raum, in dem ich gewachsen bin? Oder habe ich so den Eindruck, na eigentlich brauche ich jetzt einmal mehr Raum und eigentlich möchte sich noch etwas entfalten, was bis jetzt einfach noch nicht so eben Platz bekommen hat oder vielleicht auch nicht so genährt wurde. Also das ist, glaube ich, so das, was du so beschreibst. Und für mich wäre das schon so diesen inneren Ruf hören, so zu spüren, okay, da will sich einfach noch etwas entwickeln.
Ich finde diese Metapher irrsinnig schön und die trifft mich auch, weil gerade das Thema Raum, ich sehne mich wahnsinnig lange schon nach einem Raum, der nur mir gehört. Also das ist nicht nur metaphorisch, sondern tatsächlich auch im Echten. Trotzdem, glaube ich, ist es so, dass sich die meisten Menschen, ich auch, wir wissen oft sehr genau, was wir nicht wollen. Und der Schritt zu dem, was will ich wirklich, was wollen wir, der ist, finde ich, schwierig.
Ja.
Wie finden wir das raus?
Der ist schwierig, weil er so verdeckt ist ganz lange, finde ich, mit eben viel Anpassung, mit dem, was wir glauben, wie wir leben sollen, also auch mit vielen gesellschaftlichen Normen, mit auch mit so einem Idealbild, das man von sich in all den Jahren sozusagen entwickelt. Und ich denke oft, dass wir uns mit all dem einfach von unserem Weg entfernen und das, wie wir wieder auf unseren Weg zurückkommen und wieder eben mehr zu diesem Was will ich gelangen, ist, indem wir wieder langsam lernen zu spüren, wonach sich unser Inneres einfach wirklich sehnt. Und ich unterscheide ja auch Ego und Selbst, weil ich eben oft den Eindruck habe, dass der Weg, auf dem wir uns verrennen, ist sozusagen eher so der Weg des Egos, also wo man eben nach äußerer Anerkennung, nach gesellschaftlichen Werten strebt und glaubt, über diesen Weg glücklich zu werden. Und die meisten merken ja irgendwann, okay, der Weg macht mich nicht nachhaltig glücklich. Das ist immer nur so ein kurzes Glück, ein kurzer Kick. Und dann braucht man wieder den nächsten. Und wenn man sozusagen eine Verbindung wieder zu seinem inneren Wesenskern bekommt, über eben Träume, Wünsche, Sehnsüchte, man kann auch so in die Vergangenheit blicken, was zieht sich eigentlich so durch mein Leben durch, was waren so Lebensträume, die ich vielleicht schon ewig in mir trage, und dadurch bekommt man so ein bisschen so ein Gefühl dafür, worum es geht. Ja? Also so wie du beschreibst, eben vielleicht in London ein Buch zu schreiben. Also da ist schon so eine Essenz, finde ich, drinnen, dass man so eine Idee kriegt, in welche Richtung es gehen könnte.
Viele Fragen dazu. Ja, erstens einmal vielleicht, um bei dem zu bleiben, bei dem Ego und Selbst. Das war auch eine Stelle, die mich in deinem Buch sehr gecatcht hat. Dass unsere Wünsche eben, also wenn es darum geht, um Anerkennung, um Prestige, dass die vom Ego gespeist sind, aber nicht unbedingt von unserem Inneren. Du hast das, glaube ich, sehr schön gesagt, wenn es etwas ist, was ich tun würde, auch wenn ich keinen Applaus oder keine Anerkennung dafür bekomme, dann kann man eigentlich sich fast sicher sein, dass das aus dem Inneren kommt, dass man da so quasi am richtigen Weg ist.
Ja.
Und du hast es aber schon in die Phase 2, glaube ich, sogar getan, so quasi, wenn das Leben anklopft oder wenn diese ersten Veränderungen beginnen, dass man da schon sich fragen sollte, sind das jetzt Sachen, die ich ändern möchte, aus Prestigegründen oder weil sie eben wirklich mir entsprechen. Und jetzt, was mich betrifft, diese Träume, aber das, ich würde es fast eher als Illusionen bezeichnen. Aber um jetzt dabei zu bleiben, ich hoffe, das hört mein Chef nicht. Nein, wenn jetzt, ich bleibe jetzt bei diesem Bild in London einen Roman schreiben, was natürlich ein bisschen überdreht ist, und würde das bedeuten, dass ich meinen jetzigen Job, den ich ja auch wirklich sehr liebe und gern mache, aufgeben muss für dieses andere, das sich schon auch durch mein Leben zieht, das immer wieder kommt? Oder gibt's da auch eine Kompromissvariante? Ich bin ein Sicherheitsmensch, sage ich dazu.
Ja. Also ich find's immer schön, wenn man schaut, wie kann ich diese Sehnsucht Schritt für Schritt oder Stück für Stück in mein Leben schon ein bisschen reinholen. Und manchmal reicht es ja, wenn man, also Wenn es um einen eigenen Raum geht, ja, reicht es vielleicht einmal täglich zu schauen, wo und wann und wie habe ich meinen eigenen Raum. Also so das, was eben so gelebt werden möchte. Und auch David, da finde ich, soll man sich nicht abhängig machen von äußeren Faktoren. Also es muss nicht London sein und es muss nicht das Kündigen sein, sondern es geht darum, ich möchte meinen Raum haben und ich möchte in diesem Raum kreativ sein.
Genau, ja? Das muss nämlich nicht einmal der Roman sein.
Ja, genau. Ja. Und es geht um dieses, ich brauche diesen Raum, um etwas zu entfalten. Und ich glaube, dass man das im Alltag, jeden Tag, einfach Momente finden kann, wo man sich überlegt, wie kann ich es da schon integrieren und ein bisschen leben. Und dann sieht man eh, wohin es führt.
Mhm. Was ich eben schön finde an dieser Abenteuerinnenreise, Heldinnenreise, sagst du, dass es, glaube ich, schon ein beruhigender Gedanke ist, zu sagen, okay, ich gehe da jetzt durch eine Entwicklung, durch eine Krise und da gibt es eben diese schweren Momente, aber der nächste Schritt ist schon sichtbar oder ich weiß, wenn ich das durchlaufen bin, dann wird's besser. Mhm. Ich frage mich jetzt trotzdem, was macht dich da so sicher? Weil es gibt auch Krisen, die nicht gut ausgehen.
Ja, es gibt auch Krisen, die nicht gut ausgehen. Das ist leider eine Tatsache, die natürlich gerade so im psychotherapeutischen Feld wir immer wieder erleben müssen. Das Buch ist ja sozusagen der Versuch, Orientierung zu schenken, damit man eben auch diesen Lichtblick am Ende des Tunnels auch wieder sieht, weil natürlich können Krisen auch depressive Symptome oder depressive Seiten in einem verstärken und dann habe ich keine positive Zukunftsperspektive mehr. Dann habe ich nicht mehr so dieses Vertrauen, dass es jemals wieder besser werden kann. Und genau das möchte ich ja aufzeigen, dass es kann sich verändern und es wird sozusagen auch wieder leichter, ja, weil normalerweise ist ja keine, also Krise ist ja nicht so ein Zustand, der immer gleich ist. Ja, es sind ja so, man kennt das ja selber, ne? Es gibt schwierigere Momente und dann wird es wieder ein bisschen leichter und das ist einfach auch mein Buch soll einfach auch Hoffnung machen, damit man sieht, es ist eine Reise und man kann auch irgendwann ankommen.
Was bald kommt?
Derzeit recherchiere ich zu einem Artikel über Smartwatches. Ich habe mir selbst gerade eine gekauft und bin erstaunt, was man damit alles messen kann. Doch welchen Werten kann man wirklich trauen? Und wann ist es besser, die Uhr wieder abzulegen? Das verrät eine Kardiologin in der Woman-Ausgabe, die am 24. September erscheint. Und du hast das selbst vorhin schon in einem Nebensatz gesagt, wenn ich durch so eine Krise gehe, das ist ja alleine fast nicht zu schaffen. Mhm. Jetzt finde ich aber, worüber wir jetzt reden, das betrifft ja fast jede Frau irgendwo in der Lebensmitte. Alleine, dass man sich überlegt, wie soll mein Leben die letzten, weiß ich nicht, das letzte Drittel, die letzte Hälfte, wie soll die vielleicht aussehen? Mhm. Würdest du Psychotherapie oder zumindest Coaching jeder Frau empfehlen?
Das ist auch eine spannende Frage. Also das, was ich jedem Menschen empfehle, ist einfach mit anderen Menschen drüber zu reden. Weil wenn wir uns nur alleine in unserem Kopf mit diesen Fragen beschäftigen, wir merken das ja selber, irgendwann dreht man sich im Kreis, man kommt auf nicht mehr viele neue Gedanken und man kommt vor allem auch immer wieder auf dieselben Gedanken. Und ich finde es total hilfreich, mit Menschen drüber zu sprechen. Und es muss keine Coachin, es muss keine Psychotherapeutin sein. Es kann einfach auch eine gute Freundin sein oder eben eine Person, von der man weiß, dass die vielleicht was Ähnliches schon durchgemacht hat. Also das ist, glaube ich, ganz was Wichtiges, nicht alleine damit zu bleiben. Wir müssen das nicht alleine schaffen.
Ja, bei Freundinnen oder vielleicht auch beim Partner, die kennen einen halt auch schon sehr lang. Mhm. Da kommt halt schon auch wieder der Blick drauf, wie man ein bisschen immer war. Während vielleicht ein Experte oder eben ein Psychotherapeut, Psychotherapeutin schon auch nochmal einen ganz anderen Blick von außen draufbringt.
Ja. Ja.
Jetzt ist aber so, dass Therapieplätze so schwer zu bekommen sind.
Ja.
Wie lange warte ich bei dir?
bei mir im Moment mehrere Monate. Also es ist insgesamt, es ist die Nachfrage eigentlich seit der Covid-Pandemie sehr gestiegen und viele Kolleginnen sind einfach sehr ausgebucht. Mhm. Und weil es ja auch so ein wichtiger Aspekt ist von uns Psychotherapeutinnen, dass wir gut auf uns auch achten und unsere Batterien einfach wieder aufladen und eben der Selbstfürsorge nicht untergeht. Also ich finde das ganz wichtig, es muss mir gut gehen und ich muss gesund sein, um einfach Menschen gut zu begleiten. Mhm. Und da muss man eben selber auf eine gute Balance achten. Ja.
Ich möchte noch einmal kurz zu dem zurückkommen, wie finde ich raus, was ich will, weil das wirklich so zentral ist. Was ich auch oft bemerke, ist, dass das nicht immer gleich ist. Oft ist es doch so, heute will man das, morgen das, das ändert sich immer wieder. Mhm. Ist das problematisch?
Ich glaube, dass man sich über eine längere Phase merkt, man dann, ob es so einen roten Faden gibt. Also das ist so eine Übung, die ich im ersten Kapitel drinnen habe, dass man für sich so schaut, was zieht sich denn so ein bisschen wie so ein roter Faden durch mein Leben? Und je nachdem, welche unterschiedlichen Richtungen das sind, vielleicht ist das Thema drunter oder das, worum es drunter geht, eben eigentlich immer dasselbe. Und im Außen ist es eben einmal den Roman schreiben, einmal ist es, keine Ahnung, Modedesignerin werden und dann ist es nochmal was Drittes. Aber unterm Strich merkt man, es geht eigentlich um zum Beispiel kreativ zu sein. Und das, finde ich, kann man sich schon anschauen, genau, ob es da einfach so eine Parallele gibt zwischen diesen unterschiedlichen Impulsen oder ob es wirklich ganz unterschiedliches ist.
Müssen wir wissen, was wir wollen?
Nein, also ich finde, oft glauben wir ja, dass unser Ziel schon klar sein muss, bevor wir losgehen. Deswegen sage ich jetzt nein. Manchmal ist es wichtig, einfach mal einen Schritt zu gehen und loszugehen. Und dann entwickelt sich mit der Zeit immer mehr die Klarheit, wohin die Reise führt.
Und wie war das bei dir? Hast du auch eine Heldinnenreise hinter dir?
Ich habe natürlich auch Heldinnenreisen hinter mir. Im Privaten war es eine Trennung nach einer langjährigen Beziehung, wo ich im Nachhinein auch erkenne einfach diese ganzen Phasen, durch die ich durchgegangen bin, auch so diese Zeit von den ersten Impulsen, wo ich gespürt habe, das passt für mich so nicht mehr, diese Beziehung geht auf Dauer nicht, bis zur großen Entscheidung. Also das hat sich auch gezogen über Jahre. Ja. Und eine andere Heldinnenreise, sozusagen eine selbstgewählte, war die des Buches, weil auch ganz viele Themen natürlich hochgekommen sind während des Schreibprozesses, während auch der Suche nach einem Verlag, dann auch so am Ende, wenn das Manuskript immer mehr feingeschliffen wird, also da tauchen Ängste, da tauchen Zweifel, da taucht alles nochmal auf. Und ich habe mir gedacht, klar muss es auftauchen, weil ich kann ja kein Buch über eine Heldinnenreise schreiben und selber nicht diese Reise auch gehen.
Und was ist mir vielleicht auch noch wichtig, weil ich denke mal, da wird das Ego schon auch zumindest eine kleine Rolle spielen. Ja. Also ich kenne das ja auch von mir, wenn ich eine Magazinausgabe wieder rausbringe. Das ist natürlich schon etwas, wo man sagt, ja, ist auch vom Ego gespeist. Deswegen, das Ego muss vielleicht gar nicht immer nur schlecht sein, oder?
Genau, also ich finde ja, jeder von uns hat sozusagen diese Anteile und wir sollen sie jetzt nicht verteufeln, sondern das Ego ist ja oft auch so ein Motor, ein Antrieb, Dinge zu tun, Projekte zu starten. Ich finde, es braucht eine gute Balance, weil wenn das Ego zu groß wird, dann denke ich einfach, dass wir uns ein bisschen verlieren, ja, weil wir da etwas nachlaufen. Also es ist wie so die Karotte vor der Nase und wir erwischen sie aber nie. Und wie es für mich zum Beispiel jetzt war mit dem Buch, also ich hatte die Idee und dann war klar, diese Idee, die will einfach geschrieben werden. So, also es war wie so ein starkes inneres Verlangen, einfach dieses Konzept niederzuschreiben. Ja.
Jetzt hast du von der Karotte gesprochen, die immer so vor einem hängt. Es gibt nämlich, und ich beobachte das auch im Freundes- und Bekanntenkreis, schon Menschen, die immer wieder was Neues suchen. Also immer neue Ziele, immer mehr, ich weiß nicht, der nächste Yogakurs, das nächste Retreat. Also quasi, weil an der nächsten Ecke immer das vermeintlich noch bessere Leben wartet. Jetzt frage ich dich, kann Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch zur Flucht vor dem echten Leben werden?
Ich glaube, dass man durch diesen, ich würde so nennen, dieses, also das ist ja so diese Selbstoptimierung, ja, wo die eigentlich aus einem Mangelgefühl heraus entsteht. Also immer dann, wenn ich etwas tue, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt noch zu wenig, ich bin jetzt noch nicht wertvoll genug, ich bin jetzt noch nicht gut genug und ich mache das um, weil dann bin ich's oder dann, ja. Wenn das so aus diesem Mangel heraus entsteht, dann glaube ich, bleibt es eben so dieses, man läuft der Karotte nach und dann kommt wirklich so eins nach dem anderen.
Und das hört nie auf.
Vielleicht hört's nie auf, vielleicht merkt man irgendwann, okay, das führt mich nicht zu dem, wohin ich wirklich will und man wählt nochmal einen anderen Weg. Das ist schwer zu unterscheiden, ja, weil natürlich Menschen, die sich sozusagen mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, man merkt ja, man ist eigentlich nie fertig, weil es ja immer nochmal ein Thema gibt und nochmal, ich finde, das ist ja wie ein Diamant, den man immer mehr schleift und dann schleift man da ein bisschen und dort ein bisschen. Aber es hat nicht so dieses, dass es aus einem Mangel heraus entsteht, sondern mehr aus so einer Notwendigkeit, weil man merkt, okay, da ist einfach noch ein Thema, mit dem bin ich noch nicht ganz fein. Und genau, da schaue ich jetzt einfach, was es braucht.
Weil im Prinzip wünschen wir uns ja immer alle dieses stimmige Bild, außen und innen in Harmonie, so dieses alles passt so, wie es gerade ist. Aber ich glaube, das ist eine Illusion, oder? Oder gibt's das?
Ich glaube, das Leben ist ein Hin und Her.
Weil das ist ja auch bei Krisen so. Also gibt's da oft so tatsächlich diesen Wendepunkt, dass man sagt, das war hart, aber dann kam die Wende. Oder ist das eine romantische Vorstellung?
Ich denke, dass es diesen großen Wendepunkt manchmal gibt, wenn es eben um so große Entscheidungen geht, wie wir eben besprochen haben. Also wenn es eine Trennung ist, eine Kündigung, eben ein Sabbatical, wo man dann in London ein Buch schreibt oder eine Weltreise macht. Also manchmal ist es ja wirklich so eine große Entscheidung, wo man aus einer Sache ausgestiegen ist und quasi einen neuen Weg startet.
Ja, aber du sagst, dann beginnt die Krise oft erst. Das ist ja dann nicht der Wendepunkt.
Die Krise beginnt ja vorher. Also die Krise beginnt ja da, wo der Leidensdruck groß wird. Und bis man dann quasi an diesem Wendepunkt ist, kann es ja eben Jahre dauern. Und diese Wendepunkte sind, finde ich, unterschiedlich groß. Manchmal sind sie ja auch leise, manchmal sind es kleine Entscheidungen, die man trifft.
Ja, aber wäre nicht der Wendepunkt der Moment, wo ich sage, ich kündige jetzt den Job, ich gehe aus der Beziehung raus, genau. Ja. Und das, aber du ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dann beginnt's oft erst. Das ist ja dann nicht der, mit Wendepunkt meine ich im Sinn von, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist die Krise vorbei, jetzt ist es gut. Das ist ja dann noch nicht, ne?
Nein, genau. Ja, genau. Das ist das, was wir am Anfang auch besprochen haben, dass ja nach diesem Wendepunkt, also nach dieser Schwelle, dieser Point of No Return, wie ich ihn benenne, dann kommt meistens noch einmal so dieses Tal, was uns eigentlich mit unserem Schatten konfrontiert.
Genau. Und meine Frage war, wann merke ich, dass die Krise überwunden ist? Gibt's diesen Punkt?
Ja, ich finde, den gibt es schon. Es nämlich dann, wenn wir spüren, dass sich in uns etwas transformiert hat, dass wir uns innerlich eben anders fühlen. Wir fühlen uns dann stärker, wir fühlen uns reifer, wir spüren, ich habe jetzt die Kraft, meine Grenzen zu setzen, mir meinen Raum einzufordern, ich habe die Kraft, zu mir zu stehen, meine Schwächen auch als Teil von mir selber anzunehmen und sie nicht mehr zu verstecken und mit dem Ganzen dann spürt, okay, damit beginne ich jetzt ein neues Leben. Und wenn ich jetzt einen neuen Job beginne oder eine neue Beziehung, dann bin ich quasi als neue Anne-Claire jetzt da. So mit all dem, was sich entwickelt hat in der Zeit.
Mein Tipp für Sie.
Achtsamkeitstrainer Peter Beer, der hoffentlich auch bald hier zu Gast sein wird, hat ein sehr schönes Kartenset für Meditation und Achtsamkeit veröffentlicht. Auf einer der Karten steht zum Thema innerer Frieden: Halte dir vor Augen, wenn du Traurigkeit spürst, muss auch Liebe in dir sein. Ohne Liebe keine Trauer. Du bist traurig, weil du liebst. Ich finde, das ist ein wunderschöner Perspektivenwechsel. Jetzt hast du mir ein gutes Stichwort gegeben, wenn ich meine Schwächen akzeptieren kann. Jetzt sind wir schon sehr gegen Ende des Gesprächs. Und ich weiß, ich reiße jetzt ein Thema auf, das viel zu groß ist für die letzten Minuten. Aber es erscheint mir doch so wichtig am Weg durch die Krisen. Du beschreibst es auch in deinem Buch, nämlich über die Schattenseiten zu sprechen. Das ist ja etwas, was wir alle nicht gerne zugeben. Und die aber, glaube ich, notwendig sind, zu erkennen, Fehler möchte ich jetzt nicht sagen, aber meine Schwächen, meine dunklen Seiten, vielleicht das, was ich immer gern verdränge, wo ich auch nicht hinschauen will. Aber ich glaube, eine Bewältigung einer Krise ist nicht möglich, ohne auch auf diese Schattenseiten zu blicken. Vielleicht erklär uns mal ganz kurz, was der Schatten in deinen Augen ist und wie wir es schaffen können, ihn zu integrieren und wie uns das bei der Entwicklung helfen kann.
Genau, nochmal eine ganz tiefgehende Frage. Der Schatten ist ja all das, was wir gelernt haben, nicht sein zu dürfen, womit wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, wo wir erfahren haben, in der Gesellschaft wird das abgelehnt, wenn man so ist. Also ganz typische Beispiele sind so die Mädchen, die einfach ihre Wut nicht ausdrücken sollen, die brav sein sollen, und die Jungs, die einfach wie ein tapferer Indianer ihre Gefühle sozusagen gut halten müssen. Das heißt, wir lernen, was verspricht mir soziale Anerkennung, was verspricht mir sozusagen Zuneigung von anderen Menschen und was erzeugt eher Konflikte. Und all das, was Konflikte erzeugt, was uns Angst macht, wird dann sozusagen verdrängt und wir erlauben uns dann nicht, das zu leben. Also wir zum Beispiel halten dann die Wut unterdrückt oder wir halten dann die Gefühle zurück, weil wir eben negative Erfahrungen damit gemacht haben. Und diese Themen sind aber, nur weil sie verdrängt sind, sind sie nicht weg. Also ich sage immer, die sind so lebendig unterm Teppich gekehrt und unterm Teppich bewegen sie sich aber und eigentlich wollen sie ja raus, weil es ist unser Potenzial. Es geht ja eine Kraft eigentlich verloren, wenn ich ständig versuchen muss, etwas wegzuschieben, weil dann bin ich ja damit beschäftigt, dass es eben nicht rauskommt. Und deswegen auch eben diese Transformation des Schattens, wenn es gelingt, diese Kraft wieder herzuholen, zu sagen, ich darf zu meiner Wut stehen, ich darf zu meinen Gefühlen stehen, und die sind jetzt nichts Schlechtes, sondern das ist einfach eine wichtige Kraft in mir.
Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber weil wir haben auch in den letzten Episoden so viel über Wut gesprochen. Ich finde, Wut ist ja mittlerweile etwas, wozu man eigentlich schon ganz leicht sogar stehen kann. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Aber es gibt Schattenseiten, wo es uns weit schwerer fällt, sagen wir so. Und vielleicht ein spannender Hinweis, um vielleicht drauf zu kommen, was mein Schatten ist, ist, wenn ich mir andere Menschen anschaue und mich bei denen was irrsinnig aufregt.
Ja.
Und ich frage da deswegen so genau nach, weil ich mir denke, das könnte auch ein Hinweis sein, diese Projektion, wo ich vielleicht in meinem eigenen Leben etwas nicht sehe. Aber du kannst das wahrscheinlich besser beschreiben. Wenn mich jetzt irgendwas an jemandem anderen aufregt, wie kann ich da drauf kommen? Oh, das ist ja auch ein Anteil, der in mir ist.
Ja, genau, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, die Projektionen. Die sind ja eine Abwehrfunktion, weil es ist leichter, das Thema im Außen zu sehen und es ist leichter, dass es mich im Außen stört, als dass ich mir zugestehe, das ist eigentlich mein Thema. Das heißt, wenn wir jetzt hernehmen, ich finde jemanden egoistisch, weil der sich viel Raum nimmt, weil er eben auf seine Bedürfnisse schaut, weil er sich erst überlegt, was will er, und sich dann ja überlegt, was brauchen jetzt meine Mitmenschen, und mich das wahnsinnig aufregt. Also Stichwort ist eben sozusagen, wenn es einen emotional sehr auffühlt und sehr ärgert oder sehr kränkt oder sehr verletzt, dann kann ich davon ausgehen, dass das Thema mit mir zu tun hat, weil ich ja damit in Resonanz gehe. Und dann kann ich mir überlegen, ist es etwas, was ich mir eigentlich auch wünsche, was ich gerne mehr, selber mehr leben möchte? Also ist es etwas, was sich entwickeln darf noch in mir, dass ich mehr auf meine Bedürfnisse schaue? Ist es vielleicht auch etwas eben, was ich mir nicht erlaube? Oder ist es so, dass ich vielleicht auch das Gegenteil lebe? Das heißt, dass ich so in der Aufopferung bin, ja, so immer mir erst überlege, was brauchen die anderen, und mir ganz schwer tut, das eigene zu spüren. Ja.
Ich finde das ganz schön und ganz wichtig, dass wir das noch hingedeutet haben, weil dann, wenn ich das erkenne, ich möchte vielleicht mich auch mal an die erste Stelle stehen, um jetzt beim Egoismus zu bleiben, wenn das eigentlich mein Urbedürfnis ist, was ich immer lang verdrängt habe, dann führt uns das sehr genau dorthin zu dem, was will ich.
Genau.
Genau.
Ja.
Und wenn du jetzt auf deine eigene Reise schaust, gibt es da auch einen Schatz, den du in deinen Schattenseiten gefunden hast?
Ja.
Magst du uns den verraten?
Ja. Der Schatz für mich war sozusagen ja auch mit dem sichtbar zu werden, also so mit meinen Erfahrungen und mit meiner Haltung, mit meiner Meinung, mich sichtbar zu machen. Der Schatten waren Ängste und Zweifel. Also Selbstzweifel, dieses kann ich das und bin ich gut genug und was sagen dann die anderen, wenn die lesen, was da drinnen steht. Und für mich war sozusagen diese Reise, das zu integrieren, ganz wichtig. Also so diese Ängste zu transformieren, diesen Selbstzweifel zu transformieren, um sozusagen auch ganz hinter dem stehen zu können. Also hinter meiner Erfahrung, hinter meiner Meinung, hinter meiner Haltung stehen zu können und zu sagen, ja, das ist sozusagen das, wofür ich stehe, und es ist in Ordnung, wenn es jemand auch anders sieht.
Was für ein schönes Schlusswort. Ann-Claire Kowald, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für das schöne Gespräch, ja.
Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freue ich mich über Likes, Kommentare und den Podcast gerne abonnieren.